Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Ist die Moderne eine Zeit der Verluste? Und wenn ja, wie drücken sie sich aus und wie gehen wir mit ihnen um? Wir stellen Ihnen das neue Buch des Soziologen Andreas Reckwitz dazu in dieser Stunde vor. Dann geht es um das neue Glossar der Gegenwart 2.0. Wir stellen Ihnen vergessene Autorinnen und Künstler aus der Edition Memoria vor und befragen mit Texten des Soziologen und Journalisten Anton Landgraf, wie man aus einer linken Analysenperspektive auf die Krisen der Welt reagieren kann. Der Soziologie ist es seit jeher darum gegangen, die westliche Moderne auf einen Begriff zu bringen. Theoretiker wie Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim oder Georg Simmel haben die Epoche in großen Diagnosen gedeutet. Andreas Reckwitz, Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin, ist einer der wichtigsten Zeitdiagnostiker der Gegenwart. Sein Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten über den Siegeszug einer neuen, urban geprägten Mittelklasse« war ein Bestseller und hat für breite Diskussionen gesorgt. Und jetzt hat Reckwitz ein neues, ambitioniertes Werk vorgelegt, »Verlust, ein Grundproblem der Moderne«. Holger Heimann hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Andreas Reckwitz geht von dem Befund aus, dass moderne westliche Gesellschaften ein Problem mit um sich greifenden Verlusterfahrungen haben. Und tatsächlich, wohin man auch schaut, überall stößt man auf Krisensymptome, seien sie durch den Klimawandel, Pandemien oder Kriege verursacht. Neue soziale Ungleichheiten produzieren Modernisierungsverlierer. Die alternde Gesellschaft wird verletzlicher. Rechtspopulisten nutzen das schwindende Vertrauen in demokratische Institutionen. Die Bilanz erscheint niederschmetternd. Und doch, Verluste sind grundsätzlich nichts Neues. Sie gehören zum Menschsein dazu.
Menschen sterben, sie werden krank, Dinge verschwinden oder werden zerstört. Es gibt Naturkatastrophen, es gibt Kriege. Also insofern hat es immer Verluste gegeben. Und auch in allen Gesellschaftsformen hat es natürlich Verluste gegeben.
Was also ist anders in der Moderne, mithin seit etwa 250 Jahren? Im 18. Jahrhundert entwickelt sich ein fundamental neues Denken, erklärt Andreas Reckwitz. Was Menschen aus der Vergangenheit kennen, entspricht nicht länger dem, was sie von der Zukunft erwarten. Die Fortschrittsidee und mit ihr das Bild von einer lichten, hellen Zukunft wird bestimmend für unsere Epoche und lässt keinen Platz für Verlusterfahrungen. Lange Zeit kommt die Moderne mit Einbußen trotz allem gut zurande. Reckwitz benennt zwei Strategien, die dabei helfen. Einerseits gelingt es, Verluste unsichtbar zu machen, etwa dadurch, dass Verlierer stigmatisiert und so ins Abseits gedrängt werden. Andererseits entwickelt die moderne Gesellschaft Praktiken, um Verluste aktiv zu bearbeiten. In einer Rundumschau widmet sich Andreas Reckwitz etwa der nostalgischen Verklärung der Vergangenheit durch die Romantiker, dem Risikomanagement des Versicherungswesens und der Psychotherapie. Bestimmt dafür, dass Verlusterfahrungen kompensiert werden können, ist jedoch vor allem der dauerhaft intakte Fortschrittsglaube. Dies zeigt sich nachhaltig in der Zeit des Wirtschaftswunders.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir in Europa natürlich massive Verlusterfahrungen durch den Krieg. Aber das Wirtschaftswunder, die 30 glorreichen Jahre, bewirkten dann eben Wohlstandssteigerungen, Statussteigerungen, Bildungsexpansion und so weiter, sodass dann eigentlich die Verluste, die man ja real erlebt hat und die ja teilweise auch traumatisch gewirkt haben, dann ganz gut unsichtbar gemacht wurden.
Eben dies funktioniert seit Mitte der 1970er Jahre jedoch nicht mehr. Die vom Club of Rome in Auftrag gegebene Studie »Die Grenzen des Wachstums« setzt den Ton für die neue Zeit. Ernüchterung macht sich breit. Die verhüllende Decke des Fortschritts wird weggezogen, schreibt Andreas Reckwitz prononciert. Immer augenfälliger wird dabei, in welchem Maß die Moderne selbst Verluste produziert und steigert. Der Autor spricht von einer Verlusteskalation. Die Zukunft wandelt sich vom Versprechen zur Drohung. Es lockt nicht mehr die Aussicht auf Verbesserung, vielmehr greift die Angst vor der Katastrophe um sich. Andreas Reckwitz ist nicht der Erste, der die widersprüchlichen Dynamiken der westlichen Moderne seziert. Schon Schopenhauer, Nietzsche oder Adorno haben den bürgerlichen Fortschrittsglauben attackiert. Dem Berliner Soziologen geht es jedoch nicht darum, solche kulturkritischen Diagnosen vorzuschreiben und eine weitere Verlustrechnung aufzumachen. Vielmehr analysiert er so sachlich und nüchtern wie umfassend und präzise den Umgang mit Verlusten. Diese mehren sich auch, weil die Erwartungen gewachsen sind. Andreas Reckwitz zeigt, wie sich in der Spätmoderne bestimmte soziale Techniken entwickelt haben, die auf Verluste reagieren und diese so sichtbar machen. Dazu zählen asketische Lebensweisen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das kulturelle Erbe und ein neues Selbstbewusstsein, mit dem sich Opfergruppen zu Wort melden. Auch den Aufstieg des Populismus betrachtet der Autor als Reaktion auf Verlusterfahrungen und Verlustängste, die politisch ausgebeutet werden. Reckwitz spricht vom Verlustunternehmertum. Der jüngste Wahlsieg von Donald Trump ist so gesehen alles andere als überraschend.
Während ja die etablierten Parteien, die klassischen Parteien, ja vom Fortschrittsimperativ leben, ja, und insofern denke ich auch in den letzten Jahren keinen besonders offensiven Umgang mit diesen Verlusterfahrungen gepflegt haben, setzt der Populismus an diesen Verlusterfahrungen an. Das macht ihn so erfolgreich. Und aus den Verlusterfahrungen fabriziert er natürlich nochmal etwas ganz Eigenes, nämlich zum Beispiel Täter-Opfer-Geschichten, Gewinner-Verlierer-Geschichten. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt Verluste anzuerkennen, sondern zu sagen, bestimmte Gruppen sind schuld daran. Ihr seid Opfer und die anderen sind Täter.
Am Ende dieser flüssig geschriebenen und zugleich fordernden Epochenanalyse, die das Zeug zum Klassiker hat, überlegt Reckwitz, wie die Moderne zu reparieren wäre.
Es ist nicht diese Vorstellung, dass dann nochmal die Moderne alles neu macht, sondern dass es eigentlich eher darum geht, auch die Leistungen, die die Moderne ja schon erreicht hat, also das, was man ja Fortschrittserbe nennen könnte, also den schon erreichten Fortschritt, in vieler Hinsicht zu schützen. Und dieser Schutz wäre aber einer, der eben Resilienzmaßnahmen erfordert.
Es geht also darum, widerstandsfähiger zu werden. Wie das gelingen kann, führt Andreas Reckwitz nicht aus. Sein augenöffnendes Buch zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es eine Bestandsaufnahme unternimmt, ohne sich zugleich zu Bewertungen und Ratschlägen hinreißen zu lassen. Verlust ist ein Gewinn für den Leser. Wer das Buch studiert, wird sich selbst und unsere Zeit tiefgründiger verstehen. Es lässt die Probleme nicht verschwinden, aber man kann sie besser handhaben.
Holger Heimann hat für uns mit dem Soziologen Andreas Reckwitz über sein neues Buch gesprochen. Es heißt Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Erschienen ist es bei Surkamp, 464 Seiten, 32 Euro. Bis hierher und immer weiter, heißt ein neues Buch, erschienen in der Edition Tiamat. Der Untertitel lautet Linke Kritik und Kritik der Linken. Das Buch ist eine Sammlung von Texten des so plötzlich und viel zu früh verstorbenen Soziologen, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Anton Landgraf. Herausgegeben wurde es von Tanja Dückers Landgraf, Ferdinand Muggenthaler und Uta von Schenk. Tanja Dückers, ihres Zeichens Publizistin und Schriftstellerin und auch eine unserer Autorinnen hier im Deutschlandfunk Kultur, ist nun bei mir in der Lesart. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, hallo.
Anton Landgraf habe versucht zu eruieren, was man heute noch unter einer progressiven, einer emanzipatorischen Politik verstehen könnte, schreiben Sie über ihn in Ihrem Vorwort. Er selbst nannte sich ein Kind der 70er. Was würden Sie denn sagen, hat ihn selber politisch besonders geprägt und vor allem politisiert?
Ja, man kann über Anton Landgraf sagen, oder was für ihn wichtig gewesen ist, dass er aus einem nicht-akademischen Haushalt stammt und sich die Dinge selber sehr erarbeiten musste. Der Vater war noch im Krieg, also die Eltern hatten auch gar nicht die Möglichkeit zu diesem Bildungsaufstieg. Aber daher hat ihn das Thema der, ich sage mal, mangelnden sozialen Durchlässigkeit in Deutschland, der soziologische Fachterminus hierfür ist mangelnde Schichttransparenz, das hat ihn immer sehr interessiert. Also Deutschland ist nach wie vor ein Land, da gibt es verschiedene OECD-Studien zu, die das belegen, indem, ich sage mal sehr plakativ, Ärzte reproduzieren, Anwälte und so weiter und Kinder aus der Arbeiterklasse und so weiter doch sehr viel schwerer haben, den Bildungsaufstieg zu schaffen. Ihm ist das gelungen und das ist ein Thema, also soziale Gerechtigkeit, mangelnde soziale Durchlässigkeit, was ihn immer sehr beschäftigt hat und, wenn man so will, auch politisiert hat. Er hat sich immer als ein Kind der 70er bezeichnet und meinte damit die Bildungsreform der 70er, die ihm eben auch diesen Bildungsaufstieg ermöglicht hat. Und er hat sich sehr dagegen gewehrt. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, dass man einfach nur sich selbst ein bisschen Mühe geben muss und dann klappt das schon. Er hat da sehr stark auf doch gesellschaftspolitische Strukturen gesetzt.
Ob Anti-Amerikanismus, Antisemitismus, Globalisierungsfragen, Nationalismen, die Warnung vor einer Romantisierung des globalen Südens, die Texte, die sich hier finden, die decken ja viele virulente Themen der Zeit ab. Anton Landgraf konstatiert, die traditionelle Linke stehe oftmals mit ihren immer gleichen Parolen ziemlich hilflos da, passe ihre Gedanken und Theorien nicht den modernen Gegebenheiten an. Was machte denn sein linkes Denken aus?
Ihm war sehr wichtig, dass man fixierte linke Weltbilder immer wieder auf den Prüfstand stellt. Also zum Beispiel Antisemitismus, Antiamerikanismus. Die Linke war bis 67, bis zum Sechstagekrieg eigentlich eher pro-israelisch eingestellt. Was ist dann passiert? Was gibt es ja eigentlich auch für Traditionen, mit denen die Linke ja eigentlich nichts zu tun haben wollte? Warum diese PLO-Faszination, Antiamerikanismus? Das hat in Deutschland oder im Deutschen Reich eine sehr lange Tradition. Das hat nicht nur mit Konsumismus nach 45 zu tun. Also wie kann man denen nachgehen? Wie kann man das kritisch überprüfen? Er hat sich auch sehr gewehrt gegen Nationalismen, nationale Alleingänge. Da schließt auch das Thema Globalisierung, linke Globalisierungskritik an. Die Globalisierung hat er auch natürlich kritisch und ambivalent gesehen, aber auch, dass die Globalisierung Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Also es ist einfach ein Thema, was man differenziert betrachten muss, was zwei Seiten hat. Wichtig war ihm auch, dass es auch eine völkische, eine reaktionäre Globalisierungskritik gibt. Wo schließen sich linke und rechte Weltbilder auch an? Es ist auch nicht ganz ein Zufall, dass einige Grüne zur AfD gewechselt sind, wie man bei den letzten Landtagswahlen verfolgen konnte. Also das sind Dinge, die ihn sehr beschäftigt haben. Er trat doch sehr für ein transnationales Europa ein. Und ihm war wichtig, dass die Linke auch immer wieder selbstkritisch mit sich umgeht.
Ja, er hat in den letzten Jahren seines Lebens lange, muss man sagen, für Amnesty International gearbeitet, aber ja, war auch publizistisch tätig, etwa für die Jungle World, aber auch für die Zeit, für eigentlich
Berliner
alle
Zeitung, Lateinamerika-Nachrichten,
also ja, ganz viele einschlägige Zeitschriften und Publikationen. Das Buch, das ist weit mehr als eine Textsammlung. Neben den Texten des Autors finden sich nämlich auch thematische Einführungen von Weggefährten und KollegInnen. Was für eine Auswahl ist dabei zustande gekommen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir drei Herausgeber doch eine schöne Auswahl an Experten, Expertinnen gefunden haben. Zum Beispiel die Antisemitismusforscherin Isabel Enzenbach, aber auch zum Beispiel die Journalistin Carmen Gräf. Und uns war es wichtig, einen Fokus auf die Vielfalt der Themen zu legen. Anton Landgraf hat über 500 Essays und Artikel, Reisereportagen veröffentlicht. Und das war eigentlich eine Nebentätigkeit zu seiner Arbeit als Menschenrechtler bei Amnesty International. Aber das Buch hat auch lustige und humorvolle Seiten. Es gibt auch ein Kapitel zu Fußball.
Bis hierher und immer weiter. Linke Kritik und Kritik der Linken. Ein Buch mit einer Textsammlung des Soziologen, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Anton Landgraf. Herausgegeben unter anderem von Tanja Dückers, die heute mein Gast ist hier in der Lesart. Tanja Dückers, auch Sie haben einen einführenden Text verfasst mit der Überschrift Linker Transatlantiker. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, wie stand Anton Landgraf zu den USA beziehungsweise zu einer linken Tradition des Anti-Amerikanismus?
Ja, als junger Mann hat Anton Landgraf natürlich auch auf Demos gegen die USA demonstriert. Die Parolen lauteten dann so etwas wie USSA. Aber nach einigen längeren Aufenthalten in diesem Land, das doch so vielfältig ist, eigentlich eher ein Kontinent als ein Land, hat er seine Meinung dann doch auch etwas modifiziert und war auch fasziniert von diesem Land, von seiner langen demokratischen Tradition und auch der Immigrationsgeschichte der USA. Natürlich ist die USA auch ein unglaublich ungerechtes Land, ein rassistisches Land. Anton Landgraf hat auch sehr kritische Artikel geschrieben, zum Beispiel über das Gefängnissystem in den USA, also romantisiert hat er das Land bestimmt nicht, aber er war doch auch gerade von dieser Einwanderungsgeschichte beeindruckt und man muss auch sagen, das ist natürlich eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Zudem kommt hinzu, dass ihn der deutsche Blick auf die USA auch oft etwas irritiert hat. Das ist ein Blick, der ja auch von Spott und von Neid geprägt ist. Und die Vorstellung, die Amerikaner seien so ein bisschen dick, doof und religiös verstrahlt, das ist eben auch sehr plakativ. Und ja, gerade mit dem deutschen Blick, deshalb der Titel Linker Transatlantiker, mit diesem deutschen Blick auf die USA, dieser seltsame Melange aus Spott und Neid, hat er sich intensiv befasst.
Also es ist immer wieder dieser genaue Blick, dieses Reflexive im Prinzip, was ihn und sein Denken auszeichnet.
Ja, dass man doch zu einer ambivalenten Beurteilung kommt.
Der Wunsch nach Korrekturen in fixierten linken Weltbildern schien ihm also ein großes Anliegen. Und Sie haben die vielen Themen genannt, die ihn immer wieder getrieben haben und zum Schreiben gebracht haben, zum Nachdenken vor allem. Was für eine Politik schwebte ihm denn vor?
Also auf jeden Fall nicht, wie man auch bei manchen, ich sage mal, Altlinken beobachten kann, jetzt einen Rückfall ins Konservative oder Reaktionäre. Er stand auf jeden Fall für eine progressive, emanzipatorische Politik, eine transnationale Politik, eine proeuropäische Politik. Und dazu gehört auch zum Beispiel ein kritischer Blick auf die oft bei Linken anzutreffende die Ressentiments gegenüber Technik, Technologie, also so diese Technologiefeindlichkeit, das hat er auch recht kritisch gesehen. Sehr wichtig war ihm auch, die linke Vorstellung zu überprüfen, ob man wirklich nie Waffen einsetzen darf. Natürlich ist Pazifismus erstrebenswert und wünschenswert, aber Anton Landgraf war auch ein Realist und wusste, wir sind auf der Welt von einigen Ländern und Mächten umgeben, die nicht nur pazifistisch gesonnen sind. Damit beziehe ich mich jetzt explizit auf die Unterstützung der Ukraine. Dazu gehört auch der Blick nach Russland und die Vorstellung vieler Linker, dass Russland irgendwie noch ein progressives Moment anhaften würde. Die Sowjetunion hat früher viele Befreiungsbewegungen unterstützt und sich so ein bisschen als Garant für die Entrechteten und Unterdrückten auf der Welt in Szene gesetzt. Aber wir sehen, was auch bei manchen Ländern wie Kuba dabei herausgekommen ist. Also er hat hier auf jeden Fall für eine stark korrigierte Russlandpolitik sein Plädoyer eingelegt. Wichtig war ihm aber auch nach wie vor das Thema prekäre Arbeit, soziale Gerechtigkeit, mangelnde Schichttransparenz in Deutschland.
Linkes Denken also auf dem Prüfstand. Bis hierher und immer weiter. Linke Kritik und Kritik der Linken. Texte von Anton Landgraf. Erschien in der Edition Tiamat, 216 Seiten, 16 Euro. Herausgegeben von Tanja Dückers Landgraf, Ferdinand Muggenthaler und Uta von Schenk. Tanja Dückers, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch in der politischen Lesart. Bereits vor 20 Jahren kam es schon einmal heraus, das Glossar der Gegenwart. Das war ein Sammelband mit Begriffen, die die damalige Zeit markiert haben, die für den damaligen Zeitgeist, für Diskurse und Diskussionen signifikant waren. Zum Beispiel so Worte wie Beratung, Globalisierung, Prävention oder aber Shareholder Value. Jetzt erschienen ist ein neues Glossar der Gegenwart, herausgegeben auch dieses Mal wieder von den SoziologInnen Ulrich Bröckling, Susanne Krassmann und Thomas Lemke. Philipp Schnee ist unser Rezensent in der politischen Lesart. Glossar der Gegenwart 2.0, ein Update, so heißt dieses neue Buch, Philipp. Und du warst ein ausgesprochener Fan der ersten Ausgabe damals vor 20 Jahren, 2004. Warum?
Na, ich fand das damals toll, wie dort die im gesellschaftlichen Diskurs umherschwirrenden Begriffe, also die Buzzwords meistens, manchmal auch eher versteckte Konzepte und Begriffe, wie die eben zerpflückt und analysiert wurden. Das war manchmal ziemlich amüsant zu lesen, wenn nochmal sehr trocken mit so einer untergründigen Prise Humor zusammengestellt wurde, wie die Begriffe in allen möglichen Ecken verwendet werden. Aber manchmal eben auch ziemlich erhellend, wenn eben nochmals gezeigt wurde, was eigentlich die Zielrichtung oder auch Wirkweise von solchen Buzzwords und Konzepten sind. Das Tollste am Glossar der Gegenwart ist aber, dass es eben ein Glossar ist. Also dass jetzt nicht so über die eine Großthese, den einen Schlüsselbegriff, der alles erklären soll, Gegenwart beschrieben wird, sondern eben über viele, ganz verschiedene Begriffe. Damals waren es 44, im Neuen sind es 34 Begriffe. Also Gegenwart wird hier nicht schlüssig durcherklärt, wie das so häufig in so zeitdiagnostischen Sachbüchern passiert. Also alles muss in ein Konzept gepresst werden, durch die Brille eines Begriffs irgendwie angeguckt und gezwängt werden, sondern es ist eben Platz für Widersprüche, für Komplexität und auch Lücken. Und ja, mit dem Ansatz kommt man halt der da draußen so komplexen Welt dann doch vielleicht ein bisschen näher.
34 Begriffe, sagst du, auf immerhin über 400 Seiten. Also das Ganze wird dann auch erläutert von verschiedensten Seiten. Zunächst einmal, wie unterscheidet sich das jetzige Glossar vom alten? Ist das nur eine Neuauflage oder Fortschreibung oder ein völlig neues, anderes Buch?
Ja, das ist ein komplett neues Buch. Also gleich geblieben ist eigentlich nur der Ansatz, also Zeitdiagnose zu betreiben, indem, wie die Autoren sagen, Selbstverständigungskonzepte der Gegenwart analysiert werden. Alle Einträge, alle Begriffe sind aber neu. Und was sich in den 20 Jahren verändert hat, das zeigt sich dann auch schon ganz gut, wenn man so einzelne Begriffe gegenüberstellt. Also aus Wellness 2004 wurde dann Achtsamkeit 2024. Aus Globalisierung wurde Planetar, aus Monitoring wurde Tracking and Tracing. Und diese leichten begrifflichen Verschiebungen zeigen eben schon so ein verändertes Selbstverständnis der Gegenwart. Und ziemlich schön zeigt sich das bei einem Begriffspaar. 2004 hieß es da Prävention, war der Begriff. 2024 Resilienz. Und die HerausgeberInnen erklären das so, dass nämlich Bedrohungen in der Zukunft begegnen wir heute nicht mehr in der Erwartung, dass wir die Katastrophe oder die Bedrohung durch präventive Maßnahmen verhindern, sondern eben in der Erwartung, dass die Bedrohung eintritt und die unausweichlichen Auswirkungen möglichst gut abgefedert werden von uns. Da lässt ja vielleicht so ein bisschen der Klimadiskurs grüßen. Oh ja. Also diese Gegenwart von heute scheint schon ein bisschen trüber als die Gegenwart von vor 20 Jahren. Die Katastrophe, also die Bedrohung, ist keine Dystopie mehr, die irgendwie verhindert wird, sondern eben schon die zu erwartende Zukunft.
Ja, es zeigt sich ja auch in westlichen Gesellschaften, dass seit rund 20 Jahren die Zukunft kein freundliche Erscheinung mehr ist, sondern eher das, was einem droht. Und das hast du auch mit diesen Beispielen nochmal untermauert. Bezeichnend sind auch andere Beispiele. Statt humanitäre Intervention liest man heute Krieg. Hass ist ebenfalls ein Begriff der Gegenwart. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was du da mitgenommen hast? Denn das ist ja schon auch hart und deprimierend, muss ich sagen.
Ja, es sagt wahrscheinlich schon ziemlich viel über unsere Zeit aus, wenn ein Glossar der Gegenwart einen extra Eintrag für Hass hat. Und im Artikel zu Hass stellt der Soziologe Ulrich Bröckling, der ist ja auch einer der Herausgeber, fest: Wer hasst, hasst nicht einfach, er will hassen. Und unter anderem auch: Hass immunisiert gegen Zweifel. Und das fand ich schon auffällig, dass sich eben durch viele Artikel Affekte und Erregungen als Schlüsselmerkmale zielen. Okay, Affekt und Erregung, das ist auch so ein bisschen soziologisches, sozialwissenschaftliches Buzzword-Konzept momentan. Aber trotzdem steht es auch irgendwie für unsere Zeit. Also Bröckling schreibt auch an anderer Stelle nochmal ziemlich prägnant: Affektive Resonanz schlägt kognitive Kohärenz. Und das zieht sich so ein bisschen durch alle möglichen Einträge. Eben dieser Eindruck, dass das rationale Argument, dass das Hoffen auf Einsicht, auf das gute Argument es heute eben deutlich schwerer hat, weil eben Erregung, Gefühl, Hass überall.
Philipp, du hast es gerade schon ein wenig angedeutet. Die Erläuterungen zu jedem Begriff, die sind teilweise doch ein wenig theorielastig, möchte ich es mal nennen, soziologisch. Für wen ist dieses Buch gedacht? Wem würdest du es empfehlen? Auch einem breiteren Publikum?
Na, ich würde sagen, ein bisschen sollte man schon Lust haben, sich in solche nicht theoretischen, aber schon irgendwie theoriegefütterten Beobachtungen so ein bisschen so reinzuwinden. Was man dann aber gewinnen kann und was im besten Fall gelingt, das ist eben auch, dass man sich so das Selbstverständliche der Gegenwart, das, was man so als völlig normal immer geglaubt hat und annimmt, das sich so irgendwie so ein bisschen so fremd zu machen und sich damit auch wieder über alltägliche Begriffe und Konzepte so ein bisschen wundern zu können und sich halt dadurch auch wieder so ein bisschen sichtbarer und bewusster zu machen. Und für mich aber, ich habe es vorher schon so ein bisschen angedeutet, das allergrößte Plus dieses Glossars ist eben, dass jetzt eben so Begriffe wie Identitätspolitik oder Social Media oder Dekolonialisierung, zu jedem dieser Themen gibt es ja schlaue Bücher, ziemlich viele schlaue Bücher, aber hier kriegt man es eben so auf ein paar Seiten dicht gedrängt und mit so einer kleinen Prise noch so zeitdiagnostischem Humors. Also das Glossar der Gegenwart ist einfach viele Bücher in einem. Und so trüb, das klang jetzt ja auch schon durch, die Gegenwart irgendwie scheinen mag, mir hat das Glossar wieder so ein bisschen Lust gemacht, so die Gegenwart vielleicht ein bisschen durchzudenken.
Philipp Schnee hat uns das neue Glossar der Gegenwart 2.0 in der politischen Lesart vorgestellt. Die HerausgeberInnen sind Ulrich Bröckling, Susanne Krassmann und Thomas Lemke. Und erschienen ist es bei Surkamp. 418 Seiten, 24 Euro. Und jetzt geht es um die Edition Memoria hier in der politischen Lesart, einem Verlag, einem Projekt, das sich darum bemüht, unter anderem vergessene Werke der deutschen Exilliteratur wieder zu entdecken. Verleger ist Thomas B. Schumann, von Hause aus Buchhändler und Journalist, und mit ihm bin ich nun in der politischen Lesart verbunden. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
Neu erschienen in Ihrem Verlag ist das Buch Über das Glück und die Liebe von Emil Ludwig, ein Autor großer historischer Biografien der Weimarer Republik, also etwa über Goethe hat er geschrieben, Bismarck, Napoleon, Hindenburg, andere Größen der Weltgeschichte. Und obwohl seine Werke in 28 Sprachen damals übersetzt worden sind, ist er heute wirklich mehr oder weniger vergessen. Wie sind Sie auf ihn gestoßen?
Ja, ich habe ja eine sehr große Sammlung antiquarischer Bücher, tausende Bände, und habe von Ludwig etwa 20, 30 Titel antiquarisch seiner Zeit peu à peu erworben und fand ihn immer als Gestalt, als Figur, als Größe der Weimarer Republik mit seinem immensen Erfolg. Also er war bekannter als Thomas Mann und Stefan Zweig zu Lebzeiten, fand ich faszinierend und dachte mir, da müsste man, es gibt nichts von ihm, außer eine Freud-Biografie, die ist wieder noch aufgelegt worden. und seine Gespräche mit Mussolini, aber sonst gibt's eben gar nichts von ihm. Und die erwähnten historischen Biografien, die waren mir offen gestanden ein bisschen zu dick irgendwie weil, in dem Verlag. Also ich habe lieber etwas überschaubare Titel.
Ja. Und, er hat Mussolini getroffen, er hat überhaupt viele Größen der Zeit getroffen. Er ist vor den Nazis geflohen, seine Bücher wurden verbrannt, über die Schweiz in die USA und machte ja auch dort eine interessante Karriere, wie ich gelesen habe, nicht?
Er wurde deutschlandpolitischer Berater von Roosevelt immerhin nicht und hat eine Art Exposé geschrieben, was man machen sollte, wenn die Nationalsozialisten besiegt wären. Und da hatte er einen sehr rigiden Kurs vertreten, was ihm noch mehr Feinde eingebracht hat. Er war ja bei den Nazis irrsinnig verhasst. Sie haben ja versucht, ihn in der Schweiz, wo er relativ frühzeitig sich ein sehr schönes Haus in Ascona gebaut hatte, ihn umzubringen. Dann dieses berühmte Buch Mord in Davos, das hat ihn auch wahnsinnig verhasst gemacht. Also er war praktisch seines Lebens nicht sicher, dann in Amerika wohl, ja. Und da war er auch eben sehr angesehen und es ging ihm im Gegensatz zu den allermeisten Exilierten auch finanziell sehr gut, weil, wie gesagt, ja eben in vielen Sprachen übersetzt wurde.
Konnte von diesen Tantiemen leben. Er ist relativ früh dann verstorben, Ende der 40er Jahre. Sie haben nun diese zwei Essays herausgegeben über das Glück und die Liebe. Was sind denn das für Texte?
Ja, so eine gewisse Mischung in so einem gehobenen Plauderton, feuilletonistisch, aber durchaus auch viele Zitate aus der Weltphilosophie und so. Also es liest sich sehr gut und die Themen sind ja nicht ganz unerheblich.
Und, zeitlos gewissermaßen.
Ja.
Der Verleger, Journalist und Sammler Thomas B. Schumann. Über seine Edition Memoria unterhalten wir uns gleich weiter in der politischen Lesart. Das Buch von Emil Ludwig über das Glück und die Liebe umfasst 189 Seiten. Kostet 28 Euro. Sie hören die Lesart am Samstag, das Sachbuchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur. Und ich spreche mit Thomas B. Schumann, Verleger, Journalist und Sammler. Er hat die Edition Memoria ins Leben gerufen, in der er exilierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller verlegt. Aber es sind eben noch ganz andere Projekte, die sich unter diesem Titel vereinen. Sie haben schon ein wenig angedeutet, Sie haben unglaublich viele Materialien zu Hause, also antiquarische Bücher. Zum Beispiel, aber auch sehr viel Kunst und das ist ganz, ja, ganz spezielle Kunst, die sie sammeln, nämlich auch da von Menschen, die exilieren mussten, die Deutschland verlassen mussten. Gemälde, Zeichnungen, inzwischen umfasst ihre Sammlung mehr als 1000 Werke. In ihrem Verlag ist auch ein entsprechender Bildband erschienen unter dem Titel Deutsche Künstler im Exil 1933 bis 1945 mit 72 Künstlern, die sie darin vorstellen. Auch da nochmal die Frage, wo, Thomas B. Schumann, werden Sie fündig? Wo haben Sie alle diese Schätze gehoben?
Hauptsächlich muss man sagen, in Auktionen. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Begonnen habe ich ja mit der Exilliteratur, wie schon ersichtlich wurde. Und eines Tages dachte ich mir ja, die Emigration betraf ja nicht nur Schriftsteller, betraf ja die gesamte kulturelle Schicht der Weimarer Republik eben und auch 1000 bildende Künstler. Und dann habe ich mich erst ein bisschen schwer getan. Ist natürlich auch eine etwas andere finanzielle Dimension, antiquarisches Buch zu kaufen und ein Gemälde. Aber eines Tages war es dann soweit. Dann habe ich in einer Auktion in Köln im Nachverkauf ein Bild von Hein Heckroth, und der gehörte zum Kreis der Mutter Ei in Düsseldorf, gekauft. Und dann waren sozusagen alle Dämme gebrochen. Und ja, aber von Eugen Spiro, von Arthur Kaufmann, frühzeitig erfreulicherweise von Lotte Laserstein, das könnte ich heute natürlich nicht mehr finanziell stemmen, von Juli Wolfthorn und vielen, vielen anderen. Und es zeigte sich eben, was für kulturelle Schätze das sind. Ja, also bis auf wenige Ausnahmen, wie eben Kokoschka oder Schwitters oder George Cross und wenige andere, Max Ernst, sind die allermeisten nach wie vor vergessen. Beziehungsweise so langsam kommt man dahin, sich auch damit zu beschäftigen. Aber es ist im Grunde in der Kunstgeschichte ist das Thema Exil noch kein Thema. Im Gegensatz eben zur Exilliteratur in der Germanistik und in der Literaturwissenschaft. Ja. Und ich habe ja sehr viele Exil-Schriftsteller noch persönlich kennengelernt, ausgelöst durch die Begegnung als Schüler mit Katja Mann.
Da waren aber, Sie 15 Jahre alt, das ist eine schöne Geschichte, das war eine beeindruckende Begegnung mit Thomas Manns Witwe, eben Katja in Kilchberg bei Zürich und sie baten um ein Autogramm im Prinzip und sie hat ihn ein Buch von ihrem verstorbenen Mann überreicht, eben mit Signatur. Und auch da war der Damm gebrochen, um sie noch einmal zu zitieren.
Viele eben Exilschriftsteller, die noch lebten. Aber bildende Künstler, damit habe ich im Grunde zu spät angefangen. Ich habe noch zwei, drei kennengelernt. Zum Beispiel eine Milene Kossmann, die als ganz junges Mädchen nach England emigriert. Die ist aus Düsseldorf und sehr, sehr schöne Porträts und Figuren in Bewegung, Tänzerinnen und so weiter, konterfeit hat. Oder den Bonner Künstler Manfred Weil. Aber die allermeisten waren leider schon verstorben. Ich habe wohl jetzt mit diversen Angehörigen, Kindern oder Enkelgeneration Kontakt und da kriege ich also auch gelegentlich einen Opus geschenkt für die Sammlung eben. Und, aber das meiste, muss man schon sagen, ist aus Galerien.
Ne? Ja. Und Sie besitzen inzwischen eine der umfangreichsten privaten Sammlungen zur deutschen Exilkultur. Also nochmal zusammenfassend: Bücher, Dokumente, Briefe, Kunstwerke, Nachlässe. Das große Projekt Thomas B. Schumann, das Ihnen vorschwebt, ist ein Exilmuseum. Auf welchem Stand befindet sich diese Idee, dieses Projekt derzeit?
Mittlerweile ganz gut. Ich habe ja viele, viele Gespräche geführt und die Menschen waren immer Politiker oder Kulturschaffende oder wie auch immer sehr aufgeschlossen, sehr interessiert. Aber das ist immer im Sande verlaufen. Aber in Bonn, da gibt es eine sehr rührige Kulturdezernentin, da ist eine sehr interessierte Oberbürgermeisterin und so weiter. Und da scheint es ist noch nicht ganz sicher, hat die Finanzierung, aber da bemüht man sich sehr. Und zwar ist das ein ehemaliger Bunker, der Windeck-Bunker, der ist mitten in Bonn, neben der Stadtbibliothek und einem Kulturzentrum. Und der ist sehr gut erhalten und da soll ein Forum Exilkultur installiert werden. Meine Sammlung ist bereits erfasst. Und es ist schon eine erste Machbarkeitsstudie erstellt worden, die ist sehr positiv. Und jetzt ist eine zweite von einer Kulturagentur. Da geht es um die inhaltliche Konzeption. Ja, und dann muss man halt mit der Finanzierung sehen. Ja. Da hat die Verwaltung zwar schon so Ideen und so. Gut, es ist jetzt natürlich mit der Neuwahl ist wohl vielleicht ein bisschen problematisch, weil also bestimmte Personen in Berlin sehr aufgeschlossen sind für das Projekt. Aber die ist halt die Frage, ob die...
Wie und wann das Ganze finanzierbar wäre. Ja, aber es ist schon im Werden. Der Verleger und Sammler Thomas B. Schumann. Wir sprachen in der Lesart über seine Edition Memoria. Dafür herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich danke auch. Ja.